dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Beste Sportsendung geht an die FIBA Basketball WM 2023 an Magenta TV.
Wie lässt sich ein Weltmeistertitel toppen? Na doch nur mit dem Deutschen Fernsehpreis.
Herzlichen Glückwunsch.
Leute, was sagt man dazu? Man kann tatsächlich im Jahr 2024 in der Fußballrepublik Deutschland mit Basketball-Content Preise gewinnen. Und ich weiß, normalerweise sind wir ein Land, in dem in solchen Momenten erwartet wird, dass man das Ganze über sich ergehen lässt, hinnimmt mit Understatement, Demut, Zurückhaltung, eigentlich kaum erwähnt. Aber ihr kennt diesen Podcast jetzt ein bisschen, das machen wir natürlich nicht. Deshalb herzlich willkommen zur Abteilung Fernsehpreis an euch und an die beiden Männer, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass wir das Ding nach Hause geholt haben. Nummer eins, er hat den Vizefluch endgültig abgestreift. Er hat diesen Triumph. Ich habe ja beides mit eigenen Augen gesehen. Er hat ihn härter gefeiert als die deutsche Nationalmannschaft, den WM-Titel in Manila. Hier ist Fernsehpreisträger Per Günther. Hallo.
Hallo Benjamin.
Die Begrüßung ist schon ein bisschen staatstragender, ihr merkt das. Und bei ihm weiß ich gar nicht so genau, ob er nicht eigentlich schon immer ein Gewinnertyp war, früher bei so Kampfsport oder so, und das einfach nur nicht so nach außen kehrt, weil er halt einfach ein entspannter Mann ist. Fernsehpreisträger Basti Ulrich.
Moin, moin.
Wir applaudieren uns einfach selber. Mhm. Mein Name ist Benny Zander. Ich darf euch begrüßen.
Fernsehpreisträger Benny Zander.
Zur mit Sicherheit selbstreferenziellsten Ausgabe dieses Podcasts aller Zeiten. Und das ist gar nicht so einfach. Lasst euch einfach drauf ein. Ansonsten skippt ihr nach vorne bis zu dem Part, wo Basti und Per nachher wieder knallhart über Basketball sprechen. Aber jetzt werden erstmal ein paar Wahrheiten gedroppt. Die wichtigste Frage zu Beginn. Günni, ich hatte ein bisschen Sorge auf der Aftershow-Party. Ist der Preis heil nach Hamburg gekommen und wo in deinem Schloss, Chalet, steht er?
Also er hat schon ein bisschen Patina gehabt. Also die Insights sind so, das wusste ich auch nicht, weil wir waren ja schon beim Fernsehpreis, da haben wir ja nicht gewonnen. Das heißt, wir wussten nicht, dass man vor der Party in so ein, gibt so einen Service, wo man diesen Service, diese Glasstange abgeben kann, wo sie nochmal gesäubert wird, verpackt wird, sehr edel und dann in so einem, wie in so einer Bahnhofshalle, in so verschiedene kleine Dinger, also quasi abgelegt wird, in so Fächer mit Nummern und so, so richtig professionell. Also das wusste ich nicht. Ich habe ihn Raw Dog einfach in der Hand mitgenommen und habe ihn auch ein paar Mal eingebunden in meine Aktivitäten auf dem Dancefloor. Deswegen, er ist nicht mehr bei 100%. Ich sag mal so, man erkennt noch also das Gröbste, aber er hat gelebt und genauso sollte ein Preis auch, weiß ich nicht. So, er steht jetzt da und er sieht so aus, wie er aussehen soll und dem Ganzen kein Einbruch. Wo? Aktuell steht er in so einer Kiste mit meinen anderen Preisen.
Oh, hallo.
Kurze Klammer auf, Frage an euch. Ja. Ich weiß, ich kokettiere ja immer gerne mit Vize Günni, aber die dreckige Wahrheit ist ja, ich bin schon ein absoluter Sieger gewesen. Für euch, schnelle Frage. Wo sollte der Fernsehpreis hin? Wir haben pro zweite Liga Youngster des Jahres, Rookie des Jahres BBL, Dreier-Contest-Gewinner, Deutsche Meisterschaft, 3 Punkte in Deutschland, zweimal. BBL Social Media Award oder die Pascal Roller Awards? Wo, sagt ihr, gehört der Fernsehpreis hin?
Also, ich glaube, ich habe eine Tendenz.
U20 BEM, U20B Europameisterschaft, das sind also, Europa sind die ersten 16 Länder, ich weiß gar nicht, also das sagt schon recht viel, haben es, glaube ich, gegen die Schweden und Irland und so durchgesetzt. Da sind wir
also
auch mal
Erster geworden.
Also bis
17. geworden, könnte man sagen. 17.
Ja, ich finde B-Europameisterschaft, ja, okay. Goldmedaillensieger, bin besser, aber okay, das ist mein Portfolio. Das ist
also
mein Portfolio.
Ich gehe auf was ein bisschen mehr Show-Offiges und ich glaube, Basti geht ein bisschen mehr, so wie wir ihn kennen, auf was Basketball-Inhaltliches. Ich würde sagen, dass er direkt zusammengehört mit dem Dreier-Contest. Das ist für mich die Königsdisziplin. Basti, enttäusch mich nicht, du gehst auf Rookie, oder? Oder auf BEM?
Es ist natürlich der BBL Social Media Award. Also die zwei gleichen Awards.
Um der damals mit 2.500 Euro dotierte Social Media Award.
Alter, was?
Jetzt einfach. Ja, ja, ja. Das war richtig.
Wie
noch.
Wurde
das war
der,
richtig. Der Pommer hat
also
getrieben.
Der wurde ermittelt.
Es erkannt Zahn der Zeit. Ja, lasst unsere Spieler, Persönlichkeiten werden da raus mit euch. Zeigt euch. Dann kriegt ihr auch was dafür. Da war ich sehr aktiv ein Jahr lang. Dann wurde der wieder abgeschafft. Und dann habe ich meine Kanäle auch wieder gelöscht.
Wurde das, weil du sagst, du warst sehr aktiv, wurde der gar nicht gewählt von Leuten auf Social Media, sondern war einfach nur, wer twittert am meisten? Oder was war der Award genau?
Doch, der wurde gekürt. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, von welcher Jury oder wer dafür verantwortlich war. Ich glaube, die wahrscheinlich im Zweifel einfach Sven Simon von der BBL. Daumen hoch, Daumen hoch, ich weiß es nicht. Aber
Social Media Award, das finde ich natürlich stark. Ja, beste Liga 2020, Mann. Du warst mittendrin in dem Vibe dahin. Da gab es dann auch mal den Social Media Award. Basti, was war bislang dein werthaltigster Pokal? Weil ich habe nicht viel Gutes anzubieten. Deswegen, ich bin mir sicher, du stichst mich.
Der Sohn meiner Verlobten war mal Sechster bei einem Fußballhallenturnier und den Pokal hat er mir geschenkt. Das ist bisher meine Sammlung.
Ja, aber das ist doch geil, Mann. Das hat einen emotionalen Wert.
Ja, scheiße.
Wie war es denn bei den Bundesjugendspielen? Hast du da Urkunden mitgenommen und aufgehangen?
Mitgenommen und vergessen. Ich glaube nicht, dass die irgendwo sind noch. Also weder mich noch irgendwen in meinem Leben hat das interessiert.
Das ist ein trauriges Bild,
also ich habe wirklich gar nichts. Ich habe gar nichts gewonnen. Nichts. Nichts. Ich habe mal
aber jetzt fangen wir
10
damit
Euro
an,
bei Bayern losgewonnen, für alle, die denen das was sagt.
Er war stark, Mann. Also wie gesagt, dieses Kapitel eines Lebens hat ja gerade erst begonnen. So, ne? Ich habe auch nur irgendwie so ein paar krepelige Kreisliga-Titel vorzuweisen. Wir tauchen jetzt da ganz tief ein, liebe Freunde. Wir haben natürlich alle schmutzigen Anekdoten. Wir haben die, was haben wir denn in Sachen Promi-Name-Dropping eigentlich so? Wer war, Günni, was war der für dich relevanteste Mensch, der da rumgelaufen ist, wo du dir dachtest, ach cool, dass der da ist?
Also es ist sehr einfach. Ich bin sehr schlecht darin, so auf Leute, an Leute heranzutreten und das Eis schnell zu brechen und es nicht irgendwie merkwürdig, awkward erscheinen zu lassen, ein Gespräch. Es gibt, glaube ich, so gut wie niemanden, mit dem ich ein Foto machen würde oder in dem ich um ein Autogramm beten würde, aber es war, Checker Tobi war vor Ort. Ich weiß nicht, dir wird das vielleicht nicht sagen, Benni. Checker Tobi ist eine Kinderfilm-Legende. Er hat gerade einen großartigen Kinofilm gemacht, der macht so Wissenssendungen, der Checker Tobi checkt irgendwas, fährt so ein bisschen so wie Willi will's Wissen in die Neuzeit gebracht.
Ach ja, klar, natürlich kenne ich den. Doch, klar.
Und das war der einzige, den meine Frau und ich gesehen haben, wo wir sagten, okay, wir können diese Tanzfläche oder diese Veranstaltung nicht verlassen, ohne ein Foto mit ihm zu haben. Und dann war es wirklich so, er ist in einem Gespräch, so richtig unangenehm habe ich das aufgebrochen, so stand dazu, so einfach nicht ohne Fingerspitzengefühl, dann ihn auch noch vollgelabert, dann so genau wie man es nicht macht, jahrelang, also ich habe das jahrelang auf der falschen Seite, ich weiß, wie man es macht, einfach halt es schnell, erzähl jetzt nicht, normalerweise machen wir das nicht und ich wollte jetzt auch gar nicht stören und so machst es einfach viel schlimmer und dann haben wir ein Foto gemacht mit ihm und dann haben wir ihn in Ruhe gelassen und es war für keinen Anwesenden ein schöner Moment, aber die Kinder haben sich sehr gefreut.
Checker Tobi hat gelehrt, hat das aber gut gemanagt, ja?
Er hat keine gute Miene zum bösen Spiel gemacht, ja.
Okay. Ja. Basti, gab es irgendjemanden, den du gut fandest auf der Veranstaltung?
du musst fragen, den du nicht scheiße fandest. So.
Mit dem ich klarkomme. Ja. Ich habe ein Foto mit der Maus gemacht, das ist ähnlich wie bei dir, Per. Ja, das hat die Kinder sehr gefreut. Und Klaus von Wagner war da, von der Anstalt. Den kenne ich, weil der ein bisschen Stand-up macht in München. Den finde ich ganz cool. Mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Ansonsten tue ich mir sehr schwer. Das ist mit Sicherheit aufgefallen, auch mit den Personalities, die da so unterwegs sind. Das ist eine sehr schwierige Zeit.
Klaus von Wagner, oh geil, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ihr hier eventuell kennen könntet, weil ich bin ja auch großer Anstalt-Fan und ich bin fast so in Ehrfurcht erstarrt, als sein Kompagnon, der andere von der Anstalt,
Max
Uthoff, da rumgelaufen ist. Und als wir dieses riesige Bild auf dem roten Teppich gemacht haben mit und den 400 Menschen, inklusive aller Telekom-Menschen, dieses Gruppenbild, habe ich noch so aus dem Augenwinkel gesehen, wie er mit seiner Begleitung sich über uns lustig gemacht hat. Und da habe ich mich irgendwie gut gefühlt. Das war eines der wenigen Male, weil ich mir dachte, den Mann respektiere ich für seinen Humor. Dann, also, ja, haben wir das eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen erzählt, wie das da überhaupt so abläuft? Also man geht wirklich auch so Nasen wie wir, werden wirklich über den roten Teppich geschubst. Letztes Jahr sind wir da relativ schnell drüber. Dieses Jahr, da dachte ich schon so, das war das erste Anzeichen, fuck, vielleicht könnten wir den Preis doch gewinnen gegen alle Whisper, was ich so vernommen habe, dass es vielleicht doch nichts wird. Weil plötzlich mehrere Fotografen, die nicht zu uns gehört haben, gesagt haben, wir sollen uns aber da mal hinstellen und wir wurden fotografiert. Da wurde ich das erste Mal skeptisch, weil ich mir denke, ihr könnt uns nicht kennen. Ihr könnt nicht wissen, wer wir sind. Auf dem roten Teppich Bilder gemacht, dann noch 1000 Bilder, natürlich jeder mit sich selbst gemacht, schon mal so ein bisschen, na, so einen kleinen ersten Umtrunk genommen und sich in Stimmung gebracht. Aber Günni, sind wir ehrlich, bei dem, was wir alle so vernommen hatten, irgendwann waren wir uns doch wieder sicher, dass wir nicht gewinnen.
Ja, es sickerte dann so zumindest durch. Also es ist wohl so, ab 13, 14 Uhr gibt es bestimmte Menschen, sehr auserwählt, sind normalerweise so klassische Senderchefs und noch ein, zwei Gesichter aus den Gremien, die es wissen. Und wir haben uns dann einfach zur Aufgabe gemacht, diese Person anzusprechen und versuchen, ihre Mimik zu lesen. Und da lagen wir falsch. Ole, wir dachten, auf keinen Fall. Und dann haben wir doch gewonnen, umso süßer. Dieser Sieg. Sollen wir kurz ernst uns einmal bedanken oder sagen so, dass wir uns darüber freuen, dass für Basketball es sich anscheinend immer wirklich noch lohnt, Leute irgendwo hinzuschicken vor Ort, so gut wie möglich das irgendwie zu versuchen zu produzieren, dass Sportsendungen davon leben, dass die Leute irgendwie da sind und mit aufsaugen und versuchen, das nach Hause zu transportieren oder eben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich so, gerade die Telekom, die nach so Enttäuschung wie 2019, nach so einer WM, wo man richtig auf die Schnauze geflogen ist, da viel Geld in die Hand genommen hat und dann eben, dass man dann nicht aufhört, das zu versuchen, sondern dass man es dann nochmal daran glaubt, das erkennt und dass es sich dann für diese Menschen, für die Entscheider oder dann auch ja, die Leute, die sowas dann umsetzen oder auch für uns direkt mit Dingspool und so, die das dann organisieren, auch an die vielen Dank und die haben sich diesen Preis wahrscheinlich auch mehr verdient als wir irgendwie, so die dann irgendwie jeder so seine 2% dazu geworfen hat, aber ohne die Schlange stinkt in dem Fall dann nicht vom Kopf, sondern roch sehr wohlig und ja, freue ich mich einfach, dass diese Leute diesen Preis gewonnen haben und vielleicht auch deswegen noch Bock haben, die nächsten 5 Jahre weiter so ein Zeug zu machen.
Ja, absolut. Absolut. Die Formulierung wird bei Kollege Ulrich und mir auf jeden Fall eintauchen in den Alltagsgebrauch.
Ich hätte gerne so einen alternativen, den Per Günther Duden der alternativen Sprichwörter.
Die Schlange stinkt nicht wohlig. Vom Kopf,
sie riecht wohlig.
Ja, aber steht hier auf jeden Fall auch auf meinem Zettel nach all dem Klamauk. Hier steht einmal noch ernsthaft Danke sagen. Das hast du hiermit dann schon getan. Es war sehr schön, auch was an Reaktionen dann auch von Menschen kam, die eigentlich den viel größeren Titel gewonnen haben, den wir ja nur übertragen haben. Aber die haben sich auch mitgefreut und das ist dann wirklich, genau wie du sagst, auch nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt da sein durften, dass man ein Turnier in der Gänze abbildet an die 1 Million Menschen hinter der Kamera, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, während wir da immer so ein bisschen rumtanzen dürfen, rumschreien. Das ist dann auch deren Preis und die sollen dann auch genügend gewürdigt werden. Die Preisverleihung selber haben sie aber mal richtig gestrafft im Vergleich zum Jahr davor. Barbara Schöneberger hat ein strenges Regime gefahren als Moderatorin. Wir saßen ja wirklich direkt an der Bühne diesmal, hinter der Jury, dritte, vierte, fünfte Reihe. Und die Preisverleihung gefühlt um die Hälfte gekürzt, viel, viel schneller alles. Schöneberger links und rechts einen Intendanten nach dem anderen beleidigt und mit so ein paar 90er-Jahre-Jokes übergossen. Da frage ich jetzt mal nicht, wie Basti das fand. Ich glaube, das kann ich mir ungefähr vorstellen.
Du wärst überrascht, glaube ich.
Wirklich?
Ich fand Schöneberger richtig gut, speziell, wenn man den Vergleich zum Vorjahr hat. Wow, das war ein Weltenunterschied. Das war ein crazy Unterschied.
Ja, sie ist aber auch wirklich krass. Sie scheißt sie einfach gar nichts, ne?
Ja, ich meine, weiß jetzt nicht, wie mutig ist es für Barbara Schöneberger, einen der größten Stars der letzten 20 Jahre, irgendwelche Intendanten, die niemand kennt, zu beleidigen. Das ist so ein bisschen der Ricky Gervais-Effekt bei den Golden Globes. Sehr mutig von dir, dass du Leute beleidigst, die nicht antworten können. Aber
das heißt beleidigt, ich fand's trotzdem ein bisschen
aufs Korn.
Ja, ja, sie hat sie nicht beleidigt. Ich fand das tatsächlich ziemlich cool, gerade weil es nicht das war, was die letztes Jahr da gemacht haben. Also der Hauptvorteil oder der Hauptlobpunkt, den ich habe für diese Moderation, war, dass es nicht die Moderation vom letzten Jahr war.
Ja. Ging viel schneller, hat sich viel schneller angefühlt. Ich meine, wir waren zwischenzeitlich auch mal kurz nicht im Raum, weil wir dann, also es ging los mit Böhmermann, der den ersten Preis gewonnen hat, der übrigens, muss man wirklich sagen, der stand dann, als dann nochmal hinten raus alle Sieger auf die Bühne durften, standen wir neben dem. Schlüti, ich glaube auch Fehmerling, den selbst ein Jan Böhmermann auf seine Größe anspricht, da fällt ihm, also die Größenjokes machen dann auch vor ihm nicht halt. Aber sehr, sehr nett hat er sich mit uns tatsächlich auch gefreut. Also so, dass man ihm das auch wirklich abgenommen hat, dass er das irgendwie jetzt auch für uns schön findet, dass wir da so einen Preis gewonnen haben. Und das war überhaupt nicht awkward. Der hat ja angefangen zu gewinnen. Dann gab es, glaube ich, noch zwei weitere Kategorien und dann waren wir schon dran. Und auf der Couch, wie gesagt, hatten wir alle so das Gefühl, Fer, erinnerst du dich noch? Dann kam dieser Einspieler und dann haben wir beide zum ersten Mal gecheckt, dass die Handball-EM zum ersten Mal in Deutschland war. Mhm. Eine unserer Konkurrenzveranstaltungen dort. Und du guckst mich an und sagst einfach nur, fuck, ich guck dich auch an, weil mir es einfach nicht
wusste. Die Qualität dieses Trailers, oder man wird ja so ein bisschen vorgestellt, wirklich, und wir waren so, also wir haben das nicht abgetan, aber wir waren so, okay, die Fußballer gewinnen haben letztes Jahr gewonnen, vielleicht geben die den jetzt nicht den gleichen Preis nochmal, ist ja vielleicht ein bisschen strange. Und dann hast du Handball, die ist ja, natürlich ist man auch abhängig davon, es wäre vermessen zu sagen, dass es irgendwie immer nur auf der eigenen Leistung beruht, natürlich ist es auch die Mannschaft, der Sport, was da sportlich passiert ist, das bleibt natürlich hängen und färbt natürlich absolut ab, was du da gemacht hast. Deswegen dachten wir, okay, zu Hause, ich glaube, es war das Viertelfinale. Basketball ist halt Weltmeister geworden, deswegen waren so die Grundvoraussetzungen, Annahmen, mit denen wir da reingegangen sind. Und dann haben wir aber irgendwie bei diesem Handballturnier wie vor 50.000 Leuten mit Lichtershow und irgendwie das erste Mal in Deutschland und wie viele Millionen Leute erreicht wurden während des Turniers. Und wir haben uns so angeguckt, also okay, vielleicht haben wir das jetzt hier ein bisschen unterschätzt. So. naja, und dann auch haben sie uns wirklich gebastelt mit Fieber war das erste Wort, was quasi der Wolf Fuß quasi angesagt hat. Er hat gesagt, okay, und der Sieger oder der Gewinner ist. Und dann kam Vieh und das ist irgendwie, war so gar nicht bei mir verankert, dass das vielleicht auch Fieh-Bar und dass das Basketball sein könnte. Deswegen war ich auch 2 Sekunden, hatte ich schon wieder verloren. War so, hatte schon mein faires so Applaudiergesicht aufgesetzt für den Gegner. Aber gut, es ist doch anders gekommen.
Ja, also ich bin übrigens froh, dass du einfach ein sehr stabiler Mensch bist, weil ich dich in einer Übersprungshandlung einfach geschüttelt habe die ganze Zeit. Wir wurden mehrere dieser Videos zugeführt, wie ich dich einfach so vollkommen random von diesem Sofa halb runterstupse, weil ich dann eben auch nicht mehr damit gerechnet habe. Dann auf die Bühne. Kollege Jan Lüdecke hat eine sehr gute Rede gehalten. Manu Tam, unser Chef, dann danach auch. Danach raus, dann macht man noch Bilder und es werden Interviews mit einem gemacht. Da haben wir ehrlicherweise, Günni, da müssen wir uns auch ein bisschen schämen, wir haben Basti einmal so ein bisschen in den Spot geschubst. Das tut mir jetzt noch leid, Basti. Ich hab einmal so nach hinten gezeigt zu dir, guck mal, der hat übrigens das Finale kommentiert und der wollte, glaube ich, dass du nochmal deinen Catchphrase aus diesem Finale sagst. Und man hat dir leider angesehen in dem Moment, fuck, hätten wir doch den Jungen einfach in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, du verzeihst es uns, ne?
Schwer. Schwerlich. Okay. Nee, ich weiß einfach wirklich nicht, also ich wusste einfach tatsächlich nicht, was der Catchphrase ist.
Beziehungsweise dein Call, dein Weltmeister-Call. Aber du wusstest Call, natürlich, was dein Dennis Schröder, also dein Dennis Schröder zu dem bei Avramovic vorbei Layup, den hattest du drauf.
So
doch,
halb.
Den hattest du drauf.
So halb.
Das ist jetzt okay. Das schadet deinem Image natürlich, dass du dir den ab und zu Hause anguckst an einem kalten Regentag. Aber das ist schon okay. Aha. Das war ein kranker Call.
Ja. Yeah, cause I got time for that. Yeah, sure. Yeah.
So, kalten Regentagen. Genau, dann hat Günni so ein bisschen dafür gesorgt, dass dann auch unmittelbar, bevor wir wieder in den Saal reingekommen sind, das nicht einfach so abebbt, weil irgendwie uns die eine Kollegin dort vom Fernsehpreis gesagt hat, ja, Bier und Getränke ist jetzt schwierig, aber sie hat die Rechnung ohne Per gemacht. Der hat dann nämlich irgendwo einen prall gefüllten Bier Kühlschrank ergattert und erschnüffelt und hat uns dann da mit Kollege Schlüter zusammen erstmal ein bisschen eingedeckt. Dann standen wir da, haben ein bisschen was getrunken, dann sind wir irgendwann viel zu spät, glaube ich, eigentlich wieder reingegangen. Preisverleihung zu Ende und dann Aftershow-Party und da steht hier bei mir auf meinem Zettel, viel steht hier nicht drauf, aber hier steht wirklich Dancefloor-Performance-Pair drauf, weil wie du diesen Preis nochmal zum Leben erweckt hast mit deinen Dance-Moves, du hast ihn teilweise von unten angestrahlt mit dem Handy, dass er noch monumentaler wirkt, da muss ich wirklich sagen, liebe Freunde, das ist etwas, das hättet ihr erleben müssen. Also die Moves mit dem Preis, Günni, Hut ab.
Danke dir, ich bin leidenschaftlicher Tänzer, nicht so leidenschaftlich oder vielleicht, ich hatte lange gedacht, ich wäre der zweitbeste deutsche BBL-Tänzer, den es gibt.
Nach?
Wisst ihr, wer ein Standard deutscher Meister, nee, serbischer Meister, okay, das macht es jetzt schon wieder einfacher, ein Landestitel gewonnen hat im Standardtanz? Er ist über 2,10 Meter groß und er ist eine BBL-Lichtgestalt. Jetzt kommt ihr.
Was?
Also, es gibt einen Menschen unter uns. Eine BBL-Legende.
Boggy, ja, ich dachte auch an Boggy, aber das ist vielleicht nicht, weiß ich nicht.
Ja?
Ja.
Ja, ist Boggy, der Tanzkönig, oder?
Du willst nicht, dass es rauskommt, mir scheißegal, jetzt ist es passiert, ich habe es gesagt, Boggy, du warst mal Campionato, der größte, also die Hoffnung, die serbische Tanzhoffnung ist Bogdan Radosavljević, egal, das sei dahin.
So, aber dann kann er doch Günni, dann kann er doch bei Let's Dance mitmachen, wollen wir den da mal anmelden?
Ja, ich glaube, er ist zu gut dafür. Ich meine, er ist ja quasi semi-professionell, er ist Preisträger. Ich glaube, die versuchen da eher so, okay, ich auch nicht so. Okay. Solche Leute. Er hat es auch, also er deutet das wirklich, er kann das mit den Hüften so andeuten und kurz, egal. Ich bin jemand, wenn Party angesagt ist, was mittlerweile leider sehr selten geworden ist, du findest mich auf dem Dancefloor und du kriegst mich, es sei denn, die Musik ist so unglaublich schlecht, dass es nicht geht. Kriegst du mich auch nicht darunter. Ja? Das ist ein altes Problem meiner Freunde. Ich niste mich ein, ich baue mir so einen kleinen Kokon aus ungefähr 4 Quadratmetern und dann wird abgerissen. Dann werden die Steps, kriege ich meine Steps in. Das ist normalerweise so, ich weiß noch, ich glaube, es waren jetzt zwischen 22 Uhr und 1 Uhr waren es, glaube ich, 27.000 Schritte, die wir gemacht haben auf dem Fernsehpreis. Also das spricht für meine Arbeit. Ja,
Und die Hälfte davon war er hier, ich kann ja mal kurz imitieren mit dieser Flasche, den Preis so nach vorne immer. Du hast den Preis nach vorne geshaked. Und das war der Günthersche Dance-Move-Schritt an dem Tag.
Okay, ja. Also wie gesagt, das ist, was ich tue. Ich bin froh, dass ich uns repräsentiert habe. Sonst war sehr wenig los auf dem Dancefloor. Das war sehr zaghaft. Natürlich viele Entscheider, viele Anzugträger, viele so. Also richtige Stars geben sich dann auch nicht die Blöße. Paar Discounter-Ladies waren noch da, die haben Stimmung gebracht. Ansonsten war es recht dünn. Deswegen war es auch dann wirklich unangemessen, als ich mein T-Shirt, als Genuine Pony kam, mein T-Shirt flog. meine Frau sehr schnell den Raum gelesen und gesagt, Pero, vielleicht ein bisschen weniger davon, zieh das mal wieder an. Und dann waren wir auch, glaube ich,
ja, vor allem, ihr hattet euch schon verabschiedet. Ihr hattet euch eigentlich schon verabschiedet. Sie standen neben mir und plötzlich gucke ich so hinter mich und du hast das Shirt aus. Habe ich natürlich sofort erstmal ein Bild gemacht und habe einfach nur ihr Gesicht gesehen, so nach dem Motto, ey, wir hatten es fast geschafft. Du hast deine Steps gemacht, hast deine Moves gemacht, du hast den Alkohol über den Fernsehpreis in deinen Mund fließen lassen, von Kader Förtsch begossen. Ja, wir waren schon hier raus. Großartig. Ja gut, liebe Freunde, Fernsehpreis 2024. Wir haben das Ding tatsächlich gewonnen. Wenn ihr Bock habt, diese, ja jetzt kann man das ja sagen, preisgekrönte Crew auch wieder im Umfeld der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu erleben, dann können wir an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass der kommende Sommer dann vielleicht ein guter werden könnte, denn wir haben nicht nur die Eurobasket der Frauen, das ist das erste große Turnier des kommenden Sommers, sondern natürlich auch die Europameisterschaft 2025 kriegen wir zusammen, alle Länder zusammen. Es ist Finnland, Lettland, Polen und Zypern, ne? Ist das korrekt? Kann irgendjemand mich unterstützen?
Möglicherweise, ja. Das weiß
ja,
ich.
Ja. Okay. Polen und Zypern auf, stimmt auf jeden Fall. So viel weiß ich. Finnland auch, ja. 3 von 4 ja, habe ich drauf.
Und Lettland safe, weil da ist die Endrunde. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall dann die beiden großen Nationalmannschaftsturniere 2025 live zu sehen bei Magenta Sport. Natürlich auch die Länderspiele, die Quali-Spiele bis dahin im November gegen Schweden. Das gibt alles zu sehen. Und dann werde ich diese beiden Pappnasen, die jetzt gleich euch in ihre Arme übernehmen und wieder Basketball-Real-Talk machen, jetzt einfach die nächsten Wochen, immer wenn ich sie sehe, mit Fernsehpreisträger ansprechen. Oder haben wir noch irgendetwas von dieser Veranstaltung, was noch mit reingekippt werden muss?
Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen. Ich bin dann morgens schon sehr früh Richtung Zug gestapft. Meine Frau und ich haben dann in der Lobby Basti Ulrich getroffen. Der ist nämlich abends um 11 Uhr von der Party gegangen und der kam schon aus dem Gym von der 90-Minuten-Einheit, als wir morgens um 9 Uhr durch die Lobby gestratzt sind. Da war er schon fertig mit seinem Training. Also, wenn ihr wissen wollt, wie so eine Körpertransformation möglich ist, dann nur so, mit eisenharter Disziplin, Fernsehpreis, scheißegal, der Pump muss in meinen Körper und das ist dann auch egal, ob das morgens um 7 Uhr in einer fremden Stadt, kein Gym-Membership, irgendwo sich ein Studio gesucht, das ist dann halt einfach die andere Seite der Medaille.
Er ist Inspiration. Also wie viele Leute mir geschrieben haben, was ist der Ulrich für eine Maschine geworden? Du inspirierst die Leute nicht nur dazu, Sportkommentator zu werden, sondern mittlerweile auch körperlich, Basti. Ja. Damit
kommt von vielen Zigaretten. Also das ist meine Inspiration an euch. Ich rauche sehr viel.
Schön.
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also ihr müsst nicht unbedingt die Zigaretten.
Tut es nicht, Kinder. Letzte Sache, eine Sache noch, Basti. Benny, wir haben ja jetzt über Fernsehen und so, passt das ganz gut rein. Du hast gerade von der Nationalmannschaft angeteasert. Wir waren ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob das schon wieder Yesterday's News ist, finde ich aber gar nicht, weil wir haben nicht darüber gesprochen, dass wir auf einer Filmpremiere waren, beziehungsweise einer Premiere, einer Fernsehsendungspremiere. Und das sollte auf jeden Fall nochmal Erwähnung finden.
Diese
Wagner Brothers von dem Team, glaube Plätzinger und du hast wahrscheinlich noch mehr Namen. Ich will jetzt niemanden vergessen. Nein, haben wir einen Namen?
Also es ist eine Produktionsfirma, Flair Film heißt die, glaube ich. Ja. Thomas Plätzinger auf jeden Fall, den ihr alle kennt von nicht nur dem fantastischen Nowitzki-Buch, sondern hoffentlich auch, das war mein allererstes deutsches Basketballbuch, was ich gelesen habe und geliebt habe. Es hieß Gentlemen, wir leben am Abgrund. Ist das korrekt?
Das ist korrekt,
Wo er eine Saison lang Alba Berlin begleitet hat. Mittlerweile ein guter Bekannter von uns. Eventuell schafft es der Kollege Günther ja auch in besagte vierteilige Doku, die es dann im Dezember geben wird, über die Wagner-Brüder. Und wir waren aus unterschiedlichen Städten angereist, vergangene Woche Montag, auf der Premiere, wo man die erste Folge sehen konnte, in Berlin. Und das war schön, Günni.
Das hat wirklich Bock gemacht. Ich bin niemand, der immer skeptisch ist, wenn es um Basketball-Content ist. Meistens habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich so dafür begeistern kann, einfach weil ich habe das Gefühl, ich kenne die Welt schon, ich weiß, wovon ihr sprecht. Das heißt, dieser Effekt, wow, hinter die Kulissen zu gucken, verpufft dann so ein bisschen. Aber ich war wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben nur die erste Folge gesehen, 45 Minuten. Aber der Access, den diese Fernsehteams oder die Kameramänner etc. bekommen haben, ist wirklich auch nochmal außergewöhnlich. Und das wird ein wilder Ritt. Ich glaube, lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das ist wahrscheinlich vielleicht das wird das beste Basketball-Film, Fernsehen-Produkt, das es jemals gab.
Oh. Könnte tatsächlich sein. Grüße an Thomas Plätzinger, wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch relativ regelmäßiger Hörer dieses Podcasts und werde ich ihn übermorgen sehen, da richte ich ihm das nochmal aus, wenn er, glaube ich, auch zum Alba-Spiel kommt. Also das auf jeden Fall, du hast dann da die Aftershow-Party geskippt, weil du wieder nach Hause musstest, aber kann man auch nochmal an dieser Stelle sagen, die Wagner-Eltern, ich weiß nicht, ob es vielleicht, also wenn es den Preis für das, für die Sportlereltern, deutsche Sportlereltern des Jahres gäbe, jetzt wo ich sie wieder nochmal erlebt habe und mich ein bisschen mit ihnen unterhalten habe, gerade auch mit dem Papa, der uns übrigens auch zum Fernsehpreis gratuliert, an dieser Stelle nochmal, die sind schon weit vorne, wenn es so einen Award gäbe. Also das war tatsächlich, das war eine wilde Woche, ey. Also Montag das und dann Mittwoch Fernsehpreis und ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, in Anbetracht der Zeit, das ist es von mir dann auch gewesen. Ich bin wirklich hier nur reingekommen wie so ein Typ, der als Starter mal so ein paar Minuten bekommt und dann nie wieder gesehen wird, weil er ganz hinten auf der Bank sitzt. Hm. Weil für alles, was Basketball, Talk und Crunchtime dieses Mal angeht, das überlasse ich euch, Boys. Und wünsche euch viel Spaß und verzieh mich jetzt hier. Ich habe noch ein paar Anschlusstermine.
Ciao. Leute, schön zu Hause.
Tschüss, ihr Fernsehpreisträger. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Jo, Peer, Basketball. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, nachdem wir letzte Woche ja in unserer Euroleague-Preview vor allen Dingen über die deutschen Teams und über die Top-Teams geredet haben in der Liga. Das ist jetzt ein knallhartes Umschalten, ne, von hier Fernsehpreisgeschichten auf Basketball, aber kommen die Zuhörer mit, meinst du, oder? Uns heute so ein bisschen die Teams vorzunehmen, zu denen wir letzte Woche nicht gekommen sind. Mhm. Also vielleicht so ein bisschen, beginnend mit der Gruppe unter den Top-Contendern, um das nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, wir hatten angesprochen natürlich die beiden Griechen, Olympiakos und Panathinaikos. Wir hatten Real Madrid damit drin. Wir haben, glaube ich, auch schon über Fenerbahce gesprochen, die da ganz oben reingehören für mich und den FC Barcelona angerissen. Und wenn man jetzt vielleicht so ins Verfolgerfeld guckt, direkt dahinter mit ebenfalls Titelchancen, dann landet man meines Erachtens nach als nächstes bei Anadolu Efes. Das ist spannende Veränderungen in dem Sommer für mich. Vielleicht mal grundlegend deine Gedanken zu diesem nicht maßgeblich, aber doch an einigen wichtigen Stellen veränderten Kader.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon hier anbringen wollte, aber ich habe die brennende Frage für mich war, Basti, was hältst du von Supercups? Ich habe gestern in türkischer Sprache mir krüsselige Highlights von türkischen Supercup-Finale, sprich FS gegen Finner, reingezogen, um mich natürlich perfekt vorzubereiten. Und hatte mich gefragt, ist das ein Produkt, was Basti Ulrich interessiert oder stößt er es zur Seite? Ziehst du hieraus Schlüsse oder juckt es dich überhaupt nicht?
Nein. Nein, okay. Also so eigentlich in keiner Sportart.
In keiner Sportart, gut. Ich kann den nur noch da nochmal, ich habe fast den Supercup mal gewonnen.
Supercups generell ziemlich bedeutungslos, gerade so früh in der Saison. Es gibt keiner der beiden Roster hat irgendeinen Zusammenhang noch. Ist ganz nett als so ein Spektakel, so ein Auftakt, dass man sagt, hier geht's jetzt los. Aber sportlich würde ich da noch nicht allzu viel rein interpretieren tatsächlich.
Also ich bin großer Fan von Supercup-Modelle. Ich glaube, das ist der wichtigste. Nein. Also ich habe mir FS reingezogen. Mein Gedanke war, dass sie so ein bisschen mehr Blue-Collar sind. Also sie sind so ein bisschen irgendwie mehr eine Arbeitermannschaft. Auch wenn es war vorher so gefühlt so ein bisschen die Larkin, Will Clyburn, so ein bisschen Schrägstrich Star-Diva-Geschichte. Und das hat sich schon verändert. Ja, also du hast jetzt beim letzten Spiel war Elijah Bryant wieder der Macher, der verkörpert das so ein bisschen. Du hast so Osmani Oturo, du hast hart arbeitende Spieler und dann musst du einfach gucken, was so in deinem, was Shot Creator angeht, ob du jetzt ein Thompson wieder so, weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, wo der steht. Ist es der vor zwei Jahren, ist es der von dem letzten Jahr? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es eine Mannschaft, die einfach so ein bisschen mehr defensiv orientiert sein wird und einfach grittier sein wird, ja. Und das schien so schon mal in den ersten Ansätzen ganz gut funktionieren. Die Vorbereitungsspiele waren sehr gut. Wie viel man da jetzt reinlesen will, sei dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass die eine gute Chance haben, auch unter die ersten sechs zu kommen, ja. Also diesen sechsten Platz quasi anzugreifen, so das Tier nach den Superteams anzuführen, sag ich mal.
Und mit Tomislav Mijatovic, jetzt 14 Jahre Assistent gewesen bei Anadolu, natürlich jemand, der alle möglichen Zeiten, alle möglichen Regimes bei dem Verein mitbekommen hat, hat man auch den Eindruck, dass es wieder nach Keep It Simple in der Offensive aussieht, ne? Also da hast du ja genau das richtige Personal dafür, du hast Darius Thompson, du hast Poirier jetzt auf der Center-Position, du hast Roland Schmitz, du kannst also einige verschiedene Pick-and-Roll-Varianten laufen und ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder, so wie in den erfolgreichen Jahren ja auch mit Vasilij Micic, auf der Point Guard Position dann deine Main Engine für wie diese Offensive funktioniert. Oder du hast wirklich nützliche Stücke, nützliche Teile auf den Flügeln, auch gerade defensiv. Ich finde Jordan Nwora wahnsinnig spannend. Ist jemand, der für mich in der NBA vielleicht gar nicht die Chance bekommen hat, die er verdient hatte. War zuletzt auch in einem nicht sonderlich tollen Umfeld. Bei den Milwaukee Bucks 2021 Champ geworden, natürlich sehr limitierte Minuten, aber in seinen Minuten eigentlich, gerade was so 3-and-D-Sachen angeht, ziemlich ordentlicher Rollenspieler. Stanley Johnson ist für mich eine komplette Wildcard. Also Stanley Johnson, so wie seine ganze Karriere über ja schon, sehr hoch gezogen damals mit einem 8. Pick 2015. Dann enttäuschend jetzt in der G-League so ein bisschen in seine Form gewachsen, endlich mit 28 Jahren. Wenn das, was Stanley Johnson allein an seiner Körperlichkeit und an seinen Anlagen mitbringt, in die Euroleague umgesetzt werden kann, dann könnten wir hier, finde ich, einen richtig, richtig hochwertigen Importspieler haben. Und ich finde, wenn man diesen neuen Kader jetzt so zusammensetzt, dann ist es eben genau das, was du sagst. Und ich finde, das funktioniert sehr gut, wenn man sich daran erinnert, wie Anadolu gerade unter Atterman zu den Titeln kam. Also so ein bisschen defensiv stehen wir und offensiv haben wir unsere Creator aus dem Pick-and-Roll oder aus dem 1 gegen 1. Also ich glaube, die könnten sehr gefährlich werden. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn die sogar, wenn alles zusammenläuft, an das dieses oberste Echelon anknüpfen könnten.
Ja, geh ich mit. Das waren genau die Namen. Ich hab meine Notes von den anderen Euroleague-Teams nicht mehr vor mir, deswegen, ich bin Fernsehpreisträger, es ist jetzt alles ein bisschen so.
Musst du nicht mehr.
Ich mache jetzt ein Stück weit auch einfach, was ich will. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Aber also klar, das war's. So Stanley Johnson, Smith und dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Da wird mal locht. Aber such dir mal bitte noch zwei interessante Teams raus. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen,
alle zehn
durchzugehen. Vor allen Dingen, wir müssen auch noch über Mutombo müssen wir noch erwähnen, Leonie Fiebig müssen wir noch erwähnen. Und wir müssen noch ein Bonbon erwähnen.
Also, vielleicht machen wir das mit zwei Teams, denen ich nicht vertraue. Ah. Zwei Teams, bei denen ich sage, die Fanbase könnte stark enttäuscht sein davon, was dieses Jahr passiert. Und bei einem dieser beiden Teams ist auch gar nicht klar, ob es überhaupt eine Fanbase gibt. AS Monaco.
Du bist kein Furkan Korkmaz Believer, oder was? Das Missing Piece.
Ich bin nicht überzeugt, nein. Vor allen Dingen nicht mit der Spielweise. Ich bin kein Fan von Mike James, wie gut dokumentiert ist. Ich bin vor allen Dingen kein Fan von Mike James in Kombination mit Nick Calathes, auch wenn Nick Calathes jetzt sofort verletzt ist. Ich habe das Gefühl, dass nach dem, was die Playoffs gezeigt haben in der vergangenen Saison, du deinen Kader meiner Meinung nach insofern anpassen solltest, dass du ein bisschen mehr Playmaking von anderen Positionen brauchst als von Mike James. Mit Calathes hast du ja jemanden, aber wie zuverlässig der ist, weiß man nicht. Ich bin jetzt nicht überzeugt von Furkan Korkmaz, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, der ist 27, das heißt, der sollte rein körperlich schon immer noch in seiner Prime sein, hat aber in den letzten zwei Jahren ausgesehen wie ein 45-Jähriger in der NBA. Hatte auch einiges an Verletzungssorgen. Es kann natürlich sein, dass das so eine Jabari Parker-Geschichte ist, in etwas weniger extrem. Aber ich sehe jetzt keinen großen Anlass dazu, wieso der plötzlich in der Euroleague super funktionieren sollte, um ehrlich zu sein. Und du machst den Kader insgesamt im Vergleich zum Vorjahr noch ein bisschen instabiler, noch ein bisschen top-heavier aus meiner Sicht. Und es ist halt wirklich nur noch hier Mike James, MVP, Baller. Und wir wissen alle, wohin das führt, nämlich zu einem siebten Platz und dann ein Game Winner und die anderen fünf Spiele, anderen vier Spiele der Serie oder zwei, wie auch immer, verlierst du, weil er 6 von 20 geht, sobald er gegen echte Defensiven spielt. Sorry.
Ja. Ich bin eigentlich nicht weit davon entfernt. Ich glaube, gerade auch, du hast sie gesprochen, Nick James in Kombi mit Calathes. Ich glaube auch Mike James in, achso, Nick James habe ich ihn, glaube ich, genannt. Interessant. Mike ja, James in Kombination mit Rücken-OPs ist auch eine schlechte Geschichte. Ich mache mir schon Sorgen. Also, wenn ich jetzt den Case in die andere Richtung, den Gegencase machen müsste, würde ich halt sagen, wenn es eine Chance gibt, ein bisschen mehr Accountability von Mike James zu bekommen, ist es, wenn Nick Calathes in seinen Roster kommt. Ich glaube, er ist so einer derjenigen, der in der Lage wäre, ihn so ein bisschen mehr anzuführen. Und wir haben letztes Jahr gesehen, die Blowbys, wie die Leute gegnerischen Guards an Mike James vorbeigezogen sind, an Elio Kobo vorbeigezogen sind, war für mich das große Problem, warum diese sonst eigentlich defensiv orientierte Mannschaft einfach nicht funktioniert hat, weil du musstest zu viel rotieren, zu viel helfen, weil einfach der Effort, so grundsätzlicher Effort in den Playoffs von deinen Star-Guards nicht da war. Und ich gehe nicht davon aus, dass es nochmal ein Jahr später und nochmal 80 Spiele in den Knochen mehr, dass es unbedingt einfach wird, dann das von Mike James zu bekommen. Aber wenn es einen Weg gäbe, dann ist es, glaube ich, durch die Anwesenheit von einem Nick Calathes. Ansonsten glaube ich, dass ein Strazel jemand ist, der zumindest ein oder zwei Schritte nach vorne machen könnte. Im Sommer vielleicht wieder einen Schritt nach vorne gemacht mit der Nationalmannschaft. Und das wäre jetzt so das Alter, wo, wenn die Reise noch weitergehen soll in der Entwicklung, dann wäre das jetzt, glaube ich, so ein ganz guter Punkt. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Jahr mit Monaco. Im Idealfall ist der jemand, der eben auch dafür sorgt, dass Mike James mal ein paar Spiele dann auch mal auf den irgendwie sich entspannen kann oder Phasen im Spiel sich entspannen kann. Aber ich bin auch skeptisch, wie du sagst. Auch John Brown III, vielleicht der beste Verteidiger oder einer der fünf besten Verteidiger der Liga, nicht mehr dabei. Schade diesem ganzen Konstrukt, aber ja, ich glaube trotzdem auch, dass es, wie du sagst siebter, ich glaube da, genau da geht die Reise hin, ja.
Aber ich, also man, wenn man sich links und rechts umguckt, was man da vielleicht gar nicht so tun sollte, auf andere Previews in der Euroleague, dann ist der AS Monaco so hoch gerankt und ich verstehe wirklich nicht, wieso. Genauso wie bei der anderen Mannschaft, wir haben sie kurz angerissen, aber ich möchte schon nochmal kurz detaillierter darauf eingehen, Armani Mailand, auch da herrscht wieder Optimismus, wie gefühlt jede Saison. Ich kann dieses Team, also ich habe für mich selber kleines Ranking erstellt. Und wenn man den Kader nehmen würde, isoliert, dann könnte ich sie nicht niedriger als 8 machen. Wenn ich allerdings den Coach sehe, dann kann ich sie auch gleichzeitig nicht höher als 12 machen, nach den vergangenen Jahren. Und wieder werden ganz viele Mailand-Aktien gekauft, habe ich das Gefühl. Wie sehr besteht bei dir die Hoffnung, dass man die nicht nach Saisonwoche 5 auch dieses Jahr wieder abstoßen muss?
Ich glaube, also noch, es ist gegen Messina, gegen meinen gesunden Menschenverstand, glaube ich, dass sie das überkommen, also sie können Messina überkommen, weil es einfach, für mich wirkt das Roster so viel klarer. Also gerade diese drei Big Lineup, die letztes Jahr die ersten 10 Spiele versucht wurde, mit Vogtmann, mit Melli und mit Mirotic. Das waren so Sachen, die musst du nicht unbedingt ausprobieren in 2024. So, wir sind uns ziemlich sicher, dass das der beste Weg mit dem Floor Spacer, und du hast vielleicht den besten Floor Spacer auf der 4 oder du kannst sogar 5 out mit einem Mirotic auf der 5 spielen. Wir sind uns sicher, dass das der beste Look für deine Mannschaft ist, aktuell im Basketball regelmäßig zu guten Körben zu kommen, um Räume zu schaffen und so weiter. Dann sowas Geniales, so ein Meister-Genie-Streich anzustreben, das ist einfach schwierig. Und das sieht anders aus. Josh Nibu, letztes Jahr auch für Maccabi in den Playoffs oder die gesamte Saison, ist einfach eine absolute Granate. Diesen kleinen Push-Floater, den er hat, die Physis, die er bringt. Und den gepaart mit Mirotic ist für mich einfach, das ist logisch, das wird funktionieren. Dann hast du mit Javon Shields, für mich, das geht so ein bisschen unter, weil es auch oft dann irgendwie so ein bisschen leere Kalorien waren, weil er einfach Zahlen auflegt und Zahlen auflegt und die Mannschaft nicht gewinnt. Aber ich glaube trotzdem, dass er ein winning Player ist und dass er das da wieder dran anknüpfen will an die Jahre von vor 3 Jahren, wo einfach das nicht nur nach leeren Stats aussah, sondern wirklich danach aussah, dass er einer der besten Perimeterspieler der Liga ist. Und dann ist für mich das große Fragezeichen der Guard, dieser Dimitrijević, nenne ich ihn jetzt einfach mal, unbeschriebenes Blatt. Ja, mit viel Hoffnung verknüpft. 26, bestes Basketballalter, jetzt seit 2 Jahren in Russland gespielt, deswegen habe ich ihn nicht auf dem Radar. Mhm. Ja, aber Bolmaro ist die Frage. Aber es ist mehr Speed, es ist mehr Athletik, es ist mehr klarere Basketball-Looks und ich glaube, dass das funktionieren wird tatsächlich.
Also vielleicht um kurz auf Nenad Dimitrijevic einzugehen, ich weiß gar nicht, inwiefern er dann tatsächlich auch diese Riesenrolle bekommen wird, hat mit Valencia Eurocup gespielt. In der vergangenen Saison in der russischen Liga Wahnsinns-Stats aufgelegt, wobei man sagen muss, dass die russische Liga natürlich aufgrund der uns bekannten Umstände sehr depleted ist an Talent. Da hat er 18, 3 und 7 aufgelegt mit 50, 40, 90 Quoten. Das ist natürlich spektakulär. Ich bin jetzt nicht überzeugt, dass sich das direkt überträgt in die Euroleague. Und ich möchte nur einmal festmachen, dass dieser Kader, ich glaube wirklich, wenn ich Jasikevičius als Coach hätte für diesen Kader, auch wenn das Personal jetzt nicht 100% zu Jasikevičius passt, würde ich sagen, das ist ein Team, das um die Top 4 mitspielen kann. Solange Ettore Messina da an der Seitenlinie steht, sehe ich keinen Play-in-Spot für diese Mannschaft. So krass kann dann vielleicht auch manchmal der Unterschied von dem Coach sein. Vielleicht strafen sie mich Lügen dieses Jahr. Aber ich verstehe es auch tatsächlich nicht mehr. Ich meine, er hat wahnsinnigen Einfluss, wahnsinnig gemacht in dem Club. Man hat jetzt wieder einen Kader, der sich liest, als sollte er in einem Final Four sein. Und ich bin aber nicht überzeugt, dass es irgendwo da in die Nähe geht. Du wolltest über, um vielleicht den Euroleague-Teil hier mal kurz abzustecken, du hast recht, wir können jetzt nicht alle Teams durchgehen, die uns noch verbleiben. Leonie Fiebig.
Sie muss zumindest mal Erwähnung finden. So. Ja. Ich weiß nicht.
Ja, also Wahnsinn. Ich glaube, viele Leute bekommen es gar nicht mit. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich auch nicht so wie in der NBA drin bin, dass ich dann tatsächlich, sobald Playoffs sind, jedes Spiel sehe, über volle Länge, aber tatsächlich die New York Liberty, das erste Halbfinale gewonnen gegen Las Vegas, die Las Vegas Aces, mit Starteinsatz von Leonie Fiebig 34 Minuten gespielt, ist jetzt in diesem Team, umgeben natürlich von vielen anderen Scorern, unter anderem Sabrina Ionescu und natürlich auch mit von der Bank der zweiten deutschen Nationalspieler Niara Sabali. Noch nie in der Geschichte der New York Liberty haben sie den Titel gewonnen. Es sieht jetzt so aus, als könnten sie da wirklich auf einem guten Weg hin sein. Und das mit der Beteiligung zweier deutscher Rotationsspielerinnen, was uns schon zeigt, glaube ich, wo der Basketball, oder einmal mehr zeigt, wo der deutsche Basketball hin unterwegs ist.
Ja, also da auf jeden Fall einfach nochmal aufgepasst. Ich glaube, der nächste Sommer, diese Eurobasket der Frauen wird wirklich spektakulär. Und Deutschland wird als eine der Titelfavoriten in dieses Rennen gehen. Leonie Fiebig, du hast angesprochen, 34 Minuten gespielt. Unauffällig in den Stats. Nicht so wie dieses Spiel, wo sie, glaube ich, in ihrem Playoff-Debüt vor ein paar Wochen, oder vor 2 Wochen, glaube ich, 7 von 9 und Topscorer mit 21 Punkten. Aber wieder mit plus 19. Und das ist insofern nicht verwunderlich, dass sie, da sie in der kompletten WNBA das zweitbeste Net-Rating hat der Liga. Einfach mal. Mhm. Also ich glaube, sie ist plus 17, irgendwas. Nur eine Spielerin vor ihr. Und das als Rookie-Spielerin über eine gesamte Saison ist schon, das ist, ich will es, also, was geht da ab?
24 Jahre jung, ich kann es nur noch mal erwähnen, Geburtsort Landsberg am Lech, Germany, steht hier bei ESPN, ist wahnsinnig crazy, das bei ESPN zu lesen, hätte ich auch nicht gedacht. Leonie Fiebig ist so Swiss Army Knife als Spielerin, ne? Kannst du irgendwie als Scorer benötigen, wenn es der richtige Abend ist, muss aber nicht scoren, muss den Ball nicht in den Händen halten, funktioniert Offball, einfach perfekt. Gerade in so einer Mannschaft, ne, wenn du dann Sabrina Ionescu hast, dann hast du Brianna Stewart, die jetzt in dem ersten Halbfinalspiel 34 Punkte, 12 von 19 aus dem Feld hat. Du hast halt einfach zwei, drei sehr hochprofilige Scorerinnen in dieser Mannschaft.
So, einfach, du hast eine Spielerin, die neu in der Liga ist und es gibt aktuell nur eine Frau auf der ganzen Welt, die gewinnen oder verlieren, so beeinflusst, wenn man denn diese Statistik so eins zu eins nehmen möchte. Und das tun wir jetzt einfach mal, weil es gut für eine deutsche Spielerin ist. Es gibt nur eine einzige Frau, die gewinnen oder verlieren mehr beeinflusst oder positiver beeinflusst als Leonie Fiebig auf der Welt.
Ja, es ist, wenn man das jetzt als Schlagzeile nehmen würde, hört sich sehr gut an. Ich würde Net-Rating für Einzelspieler natürlich immer ein bisschen schwierig.
Nein, das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Das machen wir jetzt an anderer Stelle.
Okay, gut. Aber auf jeden Fall auf dem Radar haben, ich weiß gar nicht, wann da das nächste Spiel ist. Mittwoch ist das nächste Spiel. 13:30 deutscher Zeit. Ich weiß gar nicht, wo man das live gucken kann. Kann man es irgendwo live gucken in Deutschland? League Pass, aber es gibt jetzt nirgendwo. Na, müssen wir uns mal. Muss auch mal was passieren. Auch da wird mit Sicherheit, glaube ich, die nächsten Jahre vielleicht was kommen, dass man da mehr Möglichkeiten hat, noch teilzunehmen als Live-Zuschauer. Die NBA-Saison geht ja dann auch bald in die Preseason. Auch da werden wir uns mit Sicherheit inhaltlich beschäftigen, sobald es soweit ist. Monster-Trade natürlich in der vergangenen Woche. Vielleicht ist das unsere kleine Zwischenüberleitung. Karl Anthony Towns zu den New York Knicks. Kurze Meinung, kurze Einschätzung von Per Günther.
Also, Randall bei Minnesota sehe ich so semi-funktionieren. Ich bin kein Fan von Cat, aber am Ende des Tages ist er immer noch ein sehr, sehr großer Spieler, der sehr, sehr gut von außen wirft und gerade dich, wenn du den paaren kannst mit einem Superstar wie Anthony Edwards, dann irgendwie hätte ich das immer noch mit Kusshand genommen, anstatt jetzt einen Spieler reinzubringen, wo keiner so richtig weiß, wie das funktionieren soll, von seiner Rollenwahrnehmung, von der Art zu spielen, den Ball zu halten und dann in ISOs zu gehen. So, das ist so meine generische einfache Basketball-NBA-Take, um ehrlich zu sein. Also im Zweifel, wenn es eher Gewinner New York Knicks, die auch dann mit diesem ganzen Ausweichen, diesen ganzen Stress um wie soll gespielt werden, ist es einfach offensiv so viel einfacher, Karl Anthony Towns einzubinden, als dieses komische Skillset oder natürlich komische und immer noch hervorragende Skillset von Julius Randle.
Ja, also ich war überrascht über die Anzahl an Leuten, die das als positiven Trade für die Minnesota Timberwolves sehen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Man erspart sich natürlich viel Geld mit Cat. Das stimmt. Die Frage ist, wenn man Anthony Edwards hat, jemand, der so aussieht, als könnte er ein Generationstalent sein, ein Superstar über die nächsten 10 Jahre. Warum ist es dann so wichtig, jetzt Geld zu sparen? Da stecken wir natürlich nicht drin, weil es nicht unser Geld ist. Aber ich fand den Trade tatsächlich absurd gut für die Knicks. Sind jetzt für mich ein absoluter Titelanwärter. Passt perfekt rein, dieses Piece für mich. Haben ganz viel Toughness rund um Karl Anthony Towns. Towns nicht bekannt für seine Toughness. Aber die restlichen 4, egal wer da auf dem Parkett steht, die gleichen das eigentlich aus. Ja, die Cat Noises, sehr passend.
Ja, aber die NBA muss sich doch die Hände reiben. Also du hast jetzt quasi im Osten so Philly, Boston und New York Knicks so als die Powerhouse-Häuser und Titelanwärter. Das soll auf jeden Fall, das wird schon Bock machen.
Die großen Märkte endlich mal wieder vereint, ja. Ist lang, lang her, dass wir so eine Phase hatten, wo wirklich alle drei, letztes Jahr sind die Knicks ja so ein bisschen da rein geschlittert, aber wo alle drei tatsächlich mit Beginn der Saison schon als Titelanwärter gelten. Zu dem Big der New York Knicks, wir machen das ja heute alles so ein bisschen im Nachrichtenstil, habe ich das Gefühl, weil wir aber auch in Zeitnot geladen zu, du hast es vorhin schon angesprochen, Dikembe Mutombo, der diese Woche von uns gegangen ist, ich glaube, das ist so ein Spieler, den werden vielleicht viele gar nicht mehr live erlebt haben, so wirklich in seiner Prime vor allen Dingen von unseren Zuhörern, aber selbst für Leute, die ihn nie so wirklich live spielen haben sehen, jeder hat, glaube ich, sofort ein Bild vor Augen bei Dikembe Mutombo und was er bedeutet hat, gerade für Bigs und für internationale Bigs auch in der NBA. Jetzt mit 58 Jahren gestorben an einem Gehirntumor, war schon ein paar Jahre lang bekannt. Und ich meine, an was denkt man, Per, als erstes, wenn man an Dikembe Mutombo denkt?
Er hat den, also du denkst vielleicht an den Finger, nehme ich an. Natürlich. An den Work. Ich denke tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der geile NBA-Insider bin, aber ich sage dir trotzdem, wenn du sagst Dikembe Mutombo, dann sehe ich ihn auf dem Rücken liegend mit dem Ball in der Hand. Erstes Mal ein 8-Seed schlägt einen Number One Seed, namentlich die Denver Nuggets damals, gewinnen im fünften Spiel gegen Seattle in den neunten 94.
94?
Ja, Robert Peck geht dumm im vierten Viertel. So. Und das sind einfach so Bilder, die einfach NBA Classics, diese Bilder werden immer gezeigt, wenn irgendwie in den Playoffs und hat schon mal ein 8-Seed gegen ein Number 1-Seed gewinnen und er hat einfach so die gewinnen nach Verlängerung und die Sirene ertönt und irgendwie findet der Ball den Weg in seine Hände und er liegt auf dem Rücken und ist einfach so in Disbelief, also in Unglaube liegt er auf dem Boden und das ist so mein, glaube ich, das Bild, was ich als erstes an ihn denke.
Ja, und natürlich ein massiver Einfluss, ne, auf, glaube ich, auch das Bild, das man von internationalen Spielern bekommen hat. Mutombo interessanterweise ja gar keine so unähnliche Laufbahn, was jetzt seine Backstory angeht, zu Joel Embiid, ne? Auch Joel Embiid sehr spät mit Basketball angefangen. Ich glaube, bei Dikembe Mutombo war es irgendwie mit 16, bei Joel Embiid ähnlich. Beide kommen aus dem Fußball, beide haben ihr Footwork quasi dem Fußball auch immer zugeschrieben und hat, glaube ich, schon die Wahrnehmung, die Möglichkeit, dass da ja noch eine ganze Basketballwelt liegt außerhalb der USA, zu einem großen Teil mit aufgerissen. Ich glaube schon, dass das großer Teil seiner Legacy ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht mal, dass wir das, also ich verbinde mit Mutombo natürlich so eine grundsätzliche NBA-Nostalgie, 90er, einfach solche Gefühle. Ich glaube schon, dass es gerade mit vielen afrikanischen Basketballspielern nochmal eine ganz andere Form von Persönlichkeit ist, was er an Infrastruktur mitgeschaffen hat, mit vorangetrieben hat. Jetzt irgendwie ein Manute Bol war vielleicht vorher, aber auch so mit, ich glaube, er, Hakeem Olajuwon und diese ganze haben dafür gefordert, dass heute irgendwie Basketball without Board oder Basketball without Board ist, dass also diese Infrastruktur besteht in Afrika und es eben für Kids die Möglichkeit gibt, auch wenn du jetzt irgendwo sei es in Nigeria oder sei es in Sudan oder sonst wo bist, dass wenn du irgendwie groß bist und dich bewegen kannst, hast du die Chance, entdeckt zu werden und das Leben für dich und vielleicht sogar deine ganze Familie und alle deine Freunde für immer zu verändern. Von daher ist es, glaube ich, da nochmal, ich glaube, Masai hat auch heute schon 5 Minuten ziemlich bewegend, der GM von den Toronto Raptors, bewegend über ihn gesprochen. Also da ist nochmal eine ganz andere Komponente, eher auch so der Mensch Mutombo und weniger nur das, was wir so als Sportliche, vielleicht so als Euro-Perspektive da so zu erkennen können, ja.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Name, der da von uns geht. Ich denke auch, dass wir da in den Hallen in Amerika, aber wahrscheinlich auch in Europa einiges noch sehen werden. Gedenken an Dikembe Mutombo dann möglicherweise auch. Ich würde sagen, wir neigen uns zum Ende zu. Schon in der Euroleague, denn die beginnt diese Woche. Es ist endlich wieder soweit. Per, Tag der Deutschen Einheit, was für einen besseren Termin würde es denn geben? Feiertag, man kann sich den ganzen Tag in der Unterhose, in der eigenen Wohnung bewegen, um sich dann zu freuen auf die ersten beiden Spiele der deutschen Teilnehmer in der Euroleague. Berlin, Alba gegen Panathinaikos und Bayern gegen Madrid. Wir haben all diese 4 Teams in der vergangenen Folge im Detail besprochen. Das sind natürlich gleich mal 2 ganz schöne Bretter für die deutschen Mannschaften. Berlin gegen Panna, unsere Übertragung beginnt um 18.15 Uhr und Bayern gegen Madrid dann um 20 Uhr. Das heißt, die kann man auch so schön hintereinander weggucken. Was ist dein, wenn ich dich jetzt so aus dem Stand frage, dein Lieblingsmatchup von Spieltag Nummer 1, also gar nicht von den deutschen Teams nur?
Also erstmal muss ich trotzdem, ist mir egal, du sagst nicht von den deutschen, sag trotzdem, ich freue mich so hart auf diesen SAP-Garden.
Ja.
Wir wünschen uns natürlich nichts mehr, als dass irgendwie der FC Bayern Richtung Playoff schielt dieses Jahr, dass da Bewegung drin ist und die Bilder von der Eishockey-Übertragung oder von der Version also beide Sportarten finden da natürlich statt und wir haben es schon gesehen, die Eröffnung, der Eishockey-Eröffnung fand schon statt. Das sah so spektakulär aus. Real Madrid ist natürlich genau der richtige Gegner, vor allen Dingen, weil er angreifbar ist, nicht den Supercopa gewonnen. Jetzt auch erstes ACB-Spiel gegen den Aufsteiger verloren. Also das wäre wirklich sowas, was so ein bisschen vielleicht direkt mal die aktuellen Basketballgefühle gegenüber dem FC Bayern verändern würden, wenn sie jetzt irgendwie sich da rauswuseln aus diesem Hamburg-Spiel und dann Real Madrid zu Hause mit der Eröffnung schlagen. Das wäre ihnen sehr zu gönnen. Ansonsten muss ich dir beichten, dass ich mir dieses Griechenspiel angeschaut habe, Olympiakos gegen Panathinaikos, dieses Supercup. Mhm. Und ich habe ein paar Minuten gesehen, die für mich, also ich wusste nicht, also theoretisch hätte ich wissen können, dass es funktioniert. Aber ich habe dir gesagt, Petrusev könnte der Breakout-Spieler werden und Vesenkov ist wieder da. Mhm. Und wir haben eine Lineup gesehen, wo die beiden zusammengespielt haben. Und es war so ziemlich das flüssigste Five-Out, Pick-and-Pop, ich rolle du nicht, Close-Out-Attack, wir machen was immer, wir wollen offensiv. Was ich seit langem gesehen habe, angeführt von Batsokas, das war Basketball-Crack, dass ich mir in den nächsten Wochen so hart in die Vene spritzen werde. Das ist, ich weiß nicht, wie Olympiakos spielt, aber ja. das ist es. Diese Minuten werde ich mir jedes Mal herausschneiden bei Synergy und einfach, du hast gerade gesagt, du sitzt in der Unterhose zu Hause und guckst dir alle Jülich-Spiele an.
Du hast nicht mal mehr die Unterhose an, ja. Ja.
Nee, so ist schon. So, das schon, aber genau das werde ich tun. Vesenkov und Petrusev Lineups.
Ja.
Auf die Eins.
Da ja gute Neuigkeiten für dich, weil Fenerbahce gegen Olympiakos Piräus ist, soweit ich sehe, unser Free-Spiel am Freitag.
Nein!
Mit Kommentator Sebastian Ulrich, Experte Alex Vogel. Fener gegen Olympiakos, also hui. Ich glaube, da kann man schon mal die Hose runterlassen dafür, um es so zu formulieren.
Ja, aber man kann sie auch mit der ganzen Familie und vollkommen gekleidet und einfach.
Muss auch nicht sein, ne? So. Damit niemand zu irgendwas.
Jeder wie er will.
Ja, jeder wie er will. Dann haben wir heute das vielleicht noch zum Abschluss. Der Podcast kommt ja morgen erst raus. Dann vergesst es. Gestern war Eurocup. Ist auch schon wieder unterwegs. Ulm und Hamburg, die besprechen wir vielleicht mal in den nächsten paar Ausgaben etwas genauer, wenn wir da ein bisschen mehr wissen. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sind bei der Stundenmarke. Wir haben viel über den deutschen Fernsehpreis gequatscht. Das sei uns verziehen als kleiner selbstreferenzieller Teil dieses Podcasts. Ich hoffe, es hat dennoch Spaß gemacht, nicht nur den Zuhörern, sondern natürlich auch dir, Per.
Ich sag mal, ein bisschen chaotisches Geplänkel heute, aber ich bin ready, dass es losgeht, mein Freund und Kupferstecher.
Yes, die Euroleague.
Ich bin schon wieder weg.
Wir werden alle dabei sein. Du bist im SAP-Garden. Du bist im SAP-Garden am Donnerstag. Da freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.